Irgendwie habe ich das Gefühl, so ein Poetry Slam kann mehr machen, mehr sagen als eine Predigt. Ich mache trotzdem meine Predigt noch. Aber ich möchte erstmal noch beten. Jesus, ich danke dir für den Abend und ich danke dir dafür, dass du so ein offenes Herz für uns hast, dass du genau weißt, was wir brauchen und dass wir uns auf dich ausrichten können. Ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest, dass du hier bist, dass du spürbar bist, erlebbar bist und dass du uns durch deinen Geist begegnest. Und ich bitte dich, dass du mir deine Worte gibst. Du weißt genau, was jeder hier braucht und du hast das in deiner Hand und dir will ich mich hingeben. Ich bitte dich, rede du. Amen. Als ich den Plan für den Abend heute gesehen habe, da habe ich mich tierisch gefreut. Ich habe nämlich gesehen, dass da ein Lied ist, wir haben es gerade gesungen, I Raise a Hallelujah. Und das ist ein Lied, das mir total wichtig ist. Ich musste erstmal den Moritz, siehst du, ne? Genau. Den Moritz hat mich gleich erstmal angeschrieben und gefragt, ist das wirklich das Lied? Ist das das Lied von den Helsers? Das? Und er so, ja. Ah ja. Okay, ich freue mich. Also, ich freue mich total, weil dieses Lied ist für mich im letzten Jahr ziemlich wichtig geworden. Es gibt ziemlich viele Lobpreislieder, die richtig, richtig gut sind und wo wir einfach Gott sagen, warum er so gut ist, warum er für uns wichtig ist und all die Sachen. Aber dieses Lied, also ich glaube, es gibt auch verschiedene andere Lieder noch, aber dieses Lied, das hat eine Vorgeschichte, die ich kenne und die möchte ich euch ganz kurz zumindest anreißen noch. In Kalifornien, in der Stadt Redding, da gibt es eine Gemeinde, die heißt Bethel und da gab es oder gibt es auch immer noch, vor 2 Jahren ungefähr, gab es da einen Jungen, der heißt Jackson, der war damals 2 Jahre alt, ich glaube jetzt halt so ungefähr 4 oder sowas. Und dieser kleine Junge, Jackson, der ist krank geworden. Ziemlich schwer sogar, der ist ins Krankenhaus gekommen. Die Eltern dachten erst, es ist eigentlich nur eine ganz einfache Kinderkrankheit, aber dann kam raus, seine beiden Nieren haben gleich komplett einen Dienst aufgegeben. Die hatten einfach gar keine Lust mehr. Kurz danach wurde seine 4-jährige Schwester Eddie genauso krank. Die hatte die gleiche Krankheit. Und es kam raus, dass die beiden ein Virus haben, die halt krank machen. Die Eltern haben in der ganzen Gemeinde dann einen Gebetsaufruf geschickt. Betet bitte für unsere Kinder, die brauchen Heilung, die müssen gesund werden. Bitte tut das. Immerhin, die waren 2 Jahre und 4 Jahre alt. Unter denen, die diesen Gebetsaufruf bekommen haben, waren auch Jonathan und Melissa Helser. Die haben das Lied vorhin geschrieben. Also nee, die haben das Lied geschrieben, was wir vorhin gesungen haben, so rum. Und die kannten die Kinder und auch die Eltern ziemlich gut und haben auch mitgebetet. An einem Abend kam aber wieder ein Gebetsaufruf. Diesmal aber war es kein Gebetsaufruf, sondern diesmal hat der Papa nur geschrieben, ich glaube, unser kleiner Jackson stirbt diese Nacht. Und der Jonathan Helser, der hat ein Interview später mal gegeben, der hat erzählt, in dieser Nacht, als er diese Nachricht gehört hatte, da hat er gemerkt, wie so ein großer Riese kam. Wie bei ihm so ein großer Riese kam und wo der hinkam, macht er Angst und Sorgen. Und dieser Riese, der kam halt auch bei ihm vorbei und so diesen ähnlichen Eindruck hatten viele Leute, die gebetet hatten. Und auch die dachten alle, der kleine Jackson, der wird sterben. Es waren sich alle ziemlich sicher, dass Jackson sterben wird. Die gute Nachricht, Jackson ist nicht gestorben. Gott hat ein Wunder getan und hat diesen kleinen Jungen, 2 Jahre alt, gesund gemacht. Der Jonathan Helser hat aber noch weiter diesen Riesen beschrieben. Und zwar hat er gesagt, der überrumpelt einfach alles. Und dieser Riese, dem hat er einen Namen gegeben, Kleinglaube. Eigentlich lustig, wenn ein Riese schon das Wort klein im Namen hat. Kleinglaube. Und gleichzeitig entstand dieses Lied. I raise a hallelujah louder than my unbelief. Also mein Nichtglauben oder eben mein Kleinglaube. Ein Halleluja, ein Lob Gott, ein Lob gegenüber Gott, das stärker und lauter und größer ist als dieser Riese. Wie gesagt, der Junge hat das Wunder überlebt, obwohl alle eigentlich der Meinung waren, der wird sterben. Und für mich hat dieses Lied total viel Kraft. Und es hat mich selber durch eine Zeit durchgetragen, die für mich ziemlich herausfordernd war. Und das Lied, das erzähle ich nachher gleich noch, wie es da, was das für mich eigentlich ganz genau bedeutet. Aber es geht mir heute mal um diesen Kleinglauben und was das vor allem mit Gott versorgt zu tun hat. Ich finde die Geschichte von Jackson und Eddie ziemlich dramatisch und auch so bombastisch und vor allem mit so einem großen Wunder dann. Aber dieser Kleinglaube, der fängt bei ganz anderen Sachen schon an. Da muss es gar nicht erst um Leben und Tod gehen, so wie bei den beiden Kindern, sondern das geht schon bei viel seichteren Themen los. Und das zeigt Jesus. Der sagt nämlich im Matthäusevangelium im Kapitel 6, Verse 25 bis 30, wer es mitlesen möchte, folgende Sachen. Ich sage euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht viel wichtiger als Nahrung und ist der Körper nicht viel wichtiger als Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Und dann noch ein kleines bisschen später. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleidung? Schaut euch die Lilien auf dem Feld an, also die Blumen. Jetzt bin ich abgekommen, auf dem Feld an. Und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und ohne zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo, also der König, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich nicht dann erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. Da haben wir den kleinen Glauben wieder. Ich habe mir den Text mal genauer angeguckt, was Jesus da eigentlich sagt. Und ich habe da so eine Strategie gefunden, die dieser Kleinglaube hat. Wenn man da mal nachguckt, der Riese, so wie es der Jonathan Helzer beschrieben hatte, der Riese kommt, verbreitet Sorgen, verbreitet Angst. Und alle, die diesen Riesen sehen, die gucken erstmal auf den Riesen. Und er macht sich selber dadurch immer größer. Der macht dadurch auch die Sorgen und die Ängste immer größer. Und dabei redet er Gott immer kleiner. Das geht ganz einfach mit den Sorgen. Man kann sich um ziemlich vieles Sorgen machen. Ich glaube, das, was Jesus da nimmt, diese Beispiele, die sind für uns fast ein bisschen fremd. Macht sich jemand von euch Sorgen darum, was er jetzt isst oder was er heute Abend noch isst? Nö. Macht sich jemand Sorgen darum, was er heute Abend noch trinkt? Nö. Macht sich jemand Sorgen darum, was er heute noch anzieht? Schlafanzug vielleicht. Nö. Essen und Trinken, wenn irgendwas im Kühlschrank alle ist, dann gehen wir einfach in den Supermarkt. Wenn meine Klamotten alle sind, das gibt's eigentlich nie. Ich habe so eine große Kommode, die ist rammelvoll und die Schubladen, die gehen eigentlich schon meistens nie richtig zu. Also an Klamotten mangelt es mir zumindest nie. Aber Jesus hat genau diese einfachen Sachen sich rausgesucht, weil irgendwie geht es dann doch immer darum, wo kriege ich was zu essen her, wo kriege ich was zu trinken her, was ziehe ich an. Und ich glaube, für die Menschen früher waren die Sorgen noch viel dramatischer und essentieller. Jesus macht es ganz einfach. Essen, trinken, anziehen. Und ich glaube, für uns heutzutage ist aber vielleicht sogar noch offensichtlicher oder noch viel mehr spürbar, weil wir das mit dem allen versorgt sind, eine andere Sorge, und zwar die Sorge um die Zukunft. Ich bin im Erzgebirge aufgewachsen, im ganz tiefen Erzgebirge, kurz vor der tschechischen Grenze. Und da gibt es so alte Leutchen, die haben so einen schönen Dialekt. Und wenn die durch den Tag gehen, dann sagen die mindestens ein, zwei oder dreimal, was wird die nur werden? Was wird die nur werden? Was sollten werden? Also so diese Sorge vor dem, was als nächstes kommt oder vor der Zukunft oder was alles noch kommen kann. Und vielleicht beschäftigt euch diese Frage auch, vielleicht auf einer ganz anderen Ebene, als es bei alten Leuten sein könnte. Wie soll ich eigentlich die Schule schaffen? Ich bin auch Rallye-Lehrer, damit, dass ich Gemeindepädagoge bin. Und ich kriege so momentan langsam mit, wie manchmal bei Schülern das im Kopf rattert, was mache ich denn eigentlich hier, was muss ich denn machen? Und wenn dann die Panik kommt, so kurz vor Schuljahresende, wo kriege ich jetzt noch irgendwo eine gute Note her, damit es nicht ganz so schlimm aussieht? Oder gerade auch jetzt bei Corona gab es gar nicht so wenige Schüler, die einfach verpennt haben alles und dann auch ihre Zeugnisse total versaubeutelt haben. Was soll ich jetzt machen? Oder wenn man mal weiterdenkt, die jetzt gerade so 12. Klasse sind, von manchen habe ich schon gehört, das Abi bestanden, yeah, alles gut gelaufen. Vielleicht gab es auch da Leute, die das gerade eben jetzt nicht geschafft haben. Und dann kommt aber spätestens danach die Frage, was mache ich eigentlich? Was soll ich denn werden? Welche Ausbildung, welches Studium soll ich denn machen? Zumindest war es bei mir so, dass solche Gedanken immer mehr gekreist sind und immer stärker und lauter wurden. Und ich gar nicht mehr darauf geachtet hatte, was eigentlich Gott dazu sagt. Ich hatte auch das Gefühl, es ist keine Spur so richtig mehr von ihm in solchen Momenten da. Und dieser riese Kleinglaube, also zumindest habe ich das so erlebt, der kommt und verbreitet Angst, verbreitet Sorgen, macht mal kurz Buh. Und dabei ist es vor allem sein Plan, Gott immer kleiner zu reden. Und dann, wenn die Gedanken so kreisen, da sagt Jesus folgenden Satz: Schaut euch die Vögel am Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen. Die machen gar nichts. Die bauen sich höchstens ihr Nest, setzen sich dorthin, legen ihre Eier und dann freuen sie sich. Und euer himmlischer Vater versorgt sie doch. Euer himmlischer Vater versorgt sie doch. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, dass Gott euch versorgt? Zum Beispiel mit Essen, zum Beispiel mit Trinken, zum Beispiel mit euren Klamotten, zum Beispiel mit dem, was in der Zukunft passieren wird. Und ich glaube, es geht auch noch um viel mehr als Essen, Trinken, Klamotten. Es geht auch um Beziehungen. Gott hat euch eine Familie geschenkt, egal wie die aussieht. Aber er hat euch eine Familie geschenkt. Er hat euch Freunde geschenkt. Auch wenn es dann um solche Zukunftsfragen geht. Oder zum Beispiel, wenn es um eure Wünsche geht. Ich glaube, Gott kennt auch eure Wünsche. Wahrscheinlich sind nicht alle Wünsche von Gott, aber er kennt das, was in euch vorgeht und wonach ihr euch sehnt, ganz tief in euch drin. Was ihr so gerne hättet, eure Träume. Und sogar um die kümmert sich Gott. Ich hatte vorhin gesagt, das Lied I Raise a Hallelujah, das hat mir geholfen durch eine ziemlich komplizierte Zeit. Ich muss mal so nach meinem Studium anfangen. Ich könnte auch davor noch ganz viel erzählen, aber wer sich dafür interessiert, der guckt einfach einen Promise vor 3 Jahren oder sowas, glaube ich, an. Hieß I Lead You, da war ich auch schon mal da. Da könnt ihr dann noch alles nachhören, wenn ihr wollt. Aber genau, ich habe vor ungefähr 4 Jahren mein Theologiestudium beendet. Theologie studiert man eigentlich, wenn man Pfarrer werden will. Aus sonst keinem anderen Grund. Höchstens, wenn man noch irgendwie Professor oder sowas werden will. Ich hatte es aber eben mit dem Plan gemacht, Pfarrer zu werden. Und nach dem Studium kommt dann noch das Vikariat. Das ist 2,5 Jahre ein Vorbereitungsdienst, bevor man Pfarrer werden darf. Sprich, das Ganze geht schon eine ganze Ewigkeit. Ich bin in eine Gemeinde geschickt worden zu meinem Vikariat. Und die war für mich persönlich ganz schön anstrengend. Mir ging es nicht so gut, aber ich habe gemerkt, Jesus hat was vor und Jesus will mich da durchtragen. Und nach dem Vikariat kamen nochmal Prüfungen, die habe ich gut bestanden, alles war schick. Und der Plan war, ich werde Pfarrer. Gleichzeitig hatte ich aber schon zu Beginn meines Studiums den Gedanken, na, so richtig Pfarrer werden, das weiß ich nicht, ob ich das will. Und ob das wirklich ein Platz ist, der für mich passt, das weiß ich auch nicht. Meiner Frau Elli ging es ganz genauso, also die wollte nicht Pfarrerin werden, aber das ist immer so ein Familiending. Wenn man Pfarrer wird, da hängt die ganze Familie drin. Die Kinder und auch die Frau, bei uns auch noch die 2 Hunde. Und für sie war die Vorstellung, in ein Pfarrhaus zu ziehen, gesagt zu bekommen, wo man wohnt, wie groß die Wohnung ist und wie das alles sein soll und nichts gehört mir selber, richtig furchtbar. Es war für sie eine unmögliche Vorstellung. Und wir beide hatten ziemlich unabhängig voneinander immer mehr so einen Wunsch bekommen, wir würden eigentlich gern ein eigenes Haus haben. Wir würden eigentlich gern Platz für uns haben. Wir möchten gern auch Platz für unsere Hunde haben und für unsere Kinder. Und wir möchten gern einen Garten haben und wir möchten so ein Leben auf dem Dorf. Aber nimm mal mittendrin im Dorf, da stehen ja meistens so die Kirchen auf den Dörfern. Sondern wir möchten so noch am Rand, noch so ein bisschen weiter draußen. Und das Schlimmste für meine Frau war dann, die erste Pfarrstelle, die bekommt man zugeteilt. Da kann man sagen, schön oder doof, ist egal, man kriegt sie zugeteilt. Irgendwo in Sachsen wird man hingeschickt. Und während bei uns eben so die Gedanken darum kreisten und sich Sorgen und bei meiner Frau, gerade auch bei ihr, so Panik breit machte und diese Perspektive immer mehr zu einem, ich sag mal, Grusel wurde, da bekam ich einen ganz lustigen Anruf. Herr Rehm, haben Sie was, wo Sie sich hinsetzen können? Ich war gerade im Auto unterwegs, also war das kein Problem. Ich so, ja, reden Sie mal weiter. Also, ich muss Ihnen sagen, Sie werden nicht in den Pfarrdienst übernommen. Ich habe 7 Jahre studiert. Ich habe 2,5 Jahre Vikariat gemacht. Fast 10 Jahre Ausbildung dafür, dass ich gesagt bekomme, ich darf kein Pfarrer werden. Hä? Das war auch der einzige Gedanke bei mir. Ich bin dann ganz freundlich geblieben am Telefon, das war auch okay. Und dann hatte ich das meiner Frau erzählt zu Hause und die so, hä? Aber gleich das nächste nach diesem hä? War einfach nur so eine totale Erleichterung. Als wäre total viel abgefallen von uns, wo wir uns Probleme und Sorgen und das alles im Kopf bewegt haben. Und es kreiste alles immer nur darum, dieses Pfarrerwerden ist eigentlich auch ein bisschen so eine Last für uns. Ich bin überzeugt, Gott versorgt uns, Gott beschenkt uns. Aber das nicht nur bei so kleinen Sachen, eben nicht nur Essen, Trinken, was ziehe ich an, sondern auch bei unseren Träumen. Und plötzlich, damit, dass ich gesagt bekommen habe, Sie werden kein Pfarrer, wurde dieser Weg zu so einem Traum vom eigenen Haus frei. Der wurde plötzlich frei und es wurde überhaupt erstmal möglich. Das war das erste Erlebnis auf diesem Weg dahin. Nach der Erleichterung kam natürlich dann die Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich? Man hat fast 10 Jahre lang darauf hingelebt und hingearbeitet und es gab weder links noch rechts irgendwie eine Idee. Und da habe ich mich mal umgeschaut und umgehört. Und auf diesem ganzen Weg hatte ich so eine ganz große Ruhe in mir drin. Und ich hatte immer wieder 2 Worte im Kopf. Vertrau mir. Ich machte mir tatsächlich keine Sorgen in der Zeit. Die ganze Situation, die war sowieso so verquer und so verkorkst, dass, da konnte ich nicht viel dran ändern. Aber ich wusste, Gott kann es machen. Und dann hört man eben noch so ein Lied, I raise the hallelujah louder than my unbelief. Also jeglicher Zweifel, der da irgendwie ist, der wird wahrscheinlich dann ausgeräumt. Und ich habe einfach nur gesagt, Gott, okay, ich kann es nie machen, aber du musst es machen. Und wenn du mich bisher so getragen hast, dann machst du es hoffentlich auch weiter. Ich habe mich dann trotzdem erstmal beworben und umgeguckt und da gab es dann so einen kleinen Ausflug in so Richtung irgendwelchen Tech-Firmen und Personalabteilungen und Finanzberatung. Man kann ja mal alles angucken, was man so machen könnte. Und das waren vor allem Jobs, die richtig viel Geld versprochen haben. Die haben mich angezogen. Ich habe gemerkt, so, boah, Geld, das zieht bei mir. Das war echt nie wenig, was da versprochen war. Und wenn ich so viel Geld habe, dann könnte ich mir ja selber meine Träume und meine Wünsche und das alles verwirklichen. Dann könnte ich unabhängig sein. Als mir das dann aufgefallen ist, was da durch meinen Kopf ratterte, dachte ich, nee, das will ich nicht. Wenn Gott mich bis hierher gebracht hat, dann will ich, dass der es weitermacht und nicht, dass ich selber mich um mich kümmere. Also habe ich davon ganz schnell dann die Finger gelassen. Dann habe ich mich hier beworben. Diesmal als Gemeindepädagoge ich habe das so lustig gefunden. Der letzte Promise, das war ja der 100. Promise. Und da waren Gesichter dabei bei diesen Grußworten. Die kannte ich alle. Das waren so meine Zeit, als ich so 18 war. Das ist lustig. Aber genau, das ist meine Zeit, als ich hier FSJ gemacht hatte. Aber egal, ich bin dann halt mal wieder hier gewesen und habe mich beworben. Und dann ging das ein bisschen hin und her und am Ende wurde ich genommen. Beim ersten Gottesdienst bin ich hierher gekommen und eine Frau steht da drüben an der Tür. Die Gebetserhörung kommt! Das ist eine schöne Begrüßung. So muss man bei einem Job aufgenommen werden. Und ich kann euch sagen, man muss nicht in der Kirche arbeiten. Man muss nicht Pfarrer werden, nicht Gemeindepädagoge oder was auch immer. Aber wenn man das tut, wo Gott einen hinbringt, dann hat man echt Frieden. Und ich habe gerade echt Frieden. Ich habe einen total schönen Job. Ich glaube, niemand hätte das sonst so eindeichseln können wie Gott. Aber ich habe ja gesagt, so dieser Traum vom Wohnen, der blieb dann noch. Wir erleben rundherum als Familie gerade so eine richtig gute Versorgung. Es ist nämlich so gekommen, eher per Zufall, meine Schwiegereltern, die haben einen großen Hof und die haben ein Haus zwischen Wald und Feld, weit weg vom Dorf, mit viel, viel Garten und viel, viel Platz. Und eigentlich wollten da mein Schwager und seine Frau einziehen. Aber die haben sich nochmal umentschieden und plötzlich wurde für uns ein Platz dort frei. Und wir wohnen jetzt dort gerade, es muss noch ein bisschen gebaut werden. Meine Schwiegereltern, die ziehen noch in ein anderes Haus, was auf dem Hof mit steht und wir haben dann ein ganzes eigenes Haus für uns. Das ist ein totales Geschenk gewesen. Und dann ging die ganze Geschichte weiter. Ich habe ja gesagt, diese ganzen Firmen, die so viel Geld versprochen haben, ich habe mich dann schon erstmal so ein bisschen geärgert. Also ich verdiene nicht schlecht, keine Angst. Aber es ist weniger als das, was mir da angeboten wurde. Und seitdem ich hier arbeite, haben wir ständig irgendwie was geschenkt bekommen. Und es ist nie billig gewesen, was wir geschenkt bekommen haben. Übelste Geschenke und es ist eine total gute Versorgung. Und Gott weiß genau, wie viel Geld wir brauchen. Und er weiß sogar, wann wir es brauchen. Es kam immer rechtzeitig. Total cool. Und dann noch eine Sache, dann höre ich auf mit diesen ganzen Geschichten. Noch eine Sache. Wir wohnen auf dem Land jetzt, richtig weit weg. Man braucht für alles ein Auto. Und wenn ich hier in Freiberg bin, habe ich halt das Auto mit. Also braucht man eigentlich ein zweites Auto. Und Elli, meine Frau, hat irgendwann abends gebetet, Jesus, wir brauchen ein Auto. Es wäre schön, wenn es nicht so teuer ist. Dann war eine kurze Pause. Eigentlich wäre es cool, wenn du es uns schenken würdest. Wir haben das Anliegen auch nochmal kurz im Hauskreis bei uns erzählt, aber nur, dass wir uns gerade darum kümmern, ein Auto zu finden. Gar nicht, dass es irgendwie mit dem Geschenk oder sowas haben wir gar nicht erzählt. Und ein paar Tage später kriegen wir ein Angebot, wo uns jemand ein Auto schenken möchte. Ein geschenktes Auto. Wir haben es genommen. Wir haben gerade ein geschenktes Auto zusätzlich. Das ist total cool. Und so versorgt uns gerade Gott durch Sachen, die wir, also wir könnten es selber nie machen. Wir können es auch nie erwarten. Warum ich euch das alles erzähle? Nee, um euch irgendwie zu erklären, wie toll ich bin oder wie toll in mir glauben, weil auch bei uns kommt trotzdem immer wieder dieser Riese an und klopft mal an der Tür, kratzt mal und sagt mal, huhu, ich bin immer noch da und versucht irgendwelche Sorgen aufzubauen, groß zu machen, Angst zu machen und Gott dabei klein zu machen. Aber Gott ist nie klein. Gott war nie klein und ist nie klein und Gott ist groß und er kann richtig, richtig viel. Ich habe euch die Geschichte am Anfang erzählt von Jackson und Eddie. Der kann solche Sachen. Der kann aber auch machen, dass wir Essen haben, dass wir Trinken haben, dass wir Klamotten haben. Und der kann auch solche verrückten Sachen machen, wie ich es euch gerade erzählt habe, was ich erlebt habe. Gott ist der, der das tut. Und es hängt nie daran, dass wir irgendwie besonders gut glauben, sondern einfach, weil er es uns schenken will. Einfach, weil er es tut. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du groß bist, dass du stark bist und dass du mächtig bist und dass du alles kannst, dass du Wunder tun kannst und dass du uns versorgst bis in winzige Kleinigkeiten und dass du es aus so viel Liebe machst und so freigebig und verschwenderisch das tust. Und Jesus, ich möchte dich bitten, auch ganz besonders jetzt für jeden, der aber gerade für sich selber sagt, nee, ich erlebe das überhaupt nicht so. Ich bitte dich, dass du trotzdem da bist. Dass du kommst und dich zeigst und deine Macht und deine Größe und deine Liebe wirklich sichtbar machst. Du weißt, was jeder braucht und du hast es schon in deiner Hand. Und ich bitte dich, dass du das tust, dass du dich zeigst dadurch und dass du dich dadurch verherrlichst. Du bist groß, du bist der, dem es Lob gebührt, egal ob im Lobpreis oder wenn wir davon erzählen, was wir mit dir erleben. Ich danke dir dafür, dass du unser großer Gott bist und dass du uns beschenkst. Amen.